Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wir bleiben zu Hause, lautet seit Wochen nun die Parole Land auf, Land ab. Und das fällt so schon vielen schwer, aber heute war es besonders hart. Denn normalerweise wäre dieser in ganz Deutschland so sonnige Palmsonntag der perfekte Auftakt in die Frühjahrssaison und die Karwoche gewesen. Normalerweise. Doch zwischen Ostsee und Schwarzwald war draußen bekanntlich nur wenig erlaubt. Kein gemeinschaftliches Grillen, kein eventuelles Anbaden, auch Spazierengehen mit ihren Freunden verboten. Die Bundesregierung hatte noch einmal dringend gemahnt, sich an das reduzierte öffentliche Leben zu halten, auch mit Blick auf die Osterfeiertage am kommenden Wochenende. Und tatsächlich wurden die Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus von den meisten auch tapfer eingehalten, wie unsere Korrespondenten von Berlin bis Hessen und Nordrhein-Westfalen zeigen.
Normalerweise sind sie Zehntausende auf der Suche nach dem besonderen Foto vom gleichen Motiv. Die Bonner Altstadt mit ihrer rosa blühenden Kirschblüte. Doch in diesem Jahr bittet die Stadt um so wenig Instagram-Shootings wie möglich. Ich entdecke, ja, viel weniger als die Jahre zuvor, aber heute am ersten Blütensonntag immerhin Hunderte, die in Bonns Altstadt pilgern.
Wo wir mit dem Auto hier eingebogen sind, ich das gesehen habe, fand ich extrem voll. Also vor allen Dingen jetzt in der Zeit von der Corona-Krise finde ich es total erschreckend, dass hier so viele sind.
Nur schnell ein Foto machen, das war ihre Idee. Die Idee von vielen. Die Straße lockt jedes Jahr Touristen aus aller Welt. Doch dieses Jahr fast keine. Wie auch bei eingeschränkten Reisebedingungen. Letztes Jahr war es voller Leute hier. Wir haben keinen Spot gefunden, um in Ruhe ein Foto zu machen. So ist es jetzt auch einfacher. Wir versuchen es positiv zu sehen. Kirschblütenbesucher laufen Slalom, beobachte ich. Die Stadt aber bemängelt, es sei nicht immer genügend Abstand gewesen. Die Polizei patrouilliert durch Bonns Kirschblütenstraße, muss aber nicht eingreifen.
Polizei und Ordnungsamt haben ja auch erzählt, dass sie wenig kontrollieren mussten und auch im restlichen Bundesland eigentlich mit allen zufrieden sind, dass sich alle, so gut es geht, an die Situation halten.
Rhein, Rüdesheim und Rheingau. Oft besungen, viel besucht, aber heute Stille. In der sonst feierfröhlichen Drosselgasse. Wieder einer dieser surrealen Momente. Auch im Nachbarort Eltville Ruhe. Einige Bänke mit gebührendem Abstand besetzt, aber wenig los am Fluss. Ausgeh- und Abstandsregeln werden befolgt.
Also heute bin ich wirklich ein zufriedener Bürgermeister, wobei das natürlich ganz, ganz schwierige Zufriedenheit ist, zufrieden zu sein, dass keiner da ist. Normalerweise blutet mir jetzt das Bürgermeisterherz, weil hier werden 1000 Leute, würden Wein trinken, würden sich über dieses schöne Wetter freuen. Aber heute muss es so sein.
Die Städte im Rheingau hatten extra Parkplätze und Parkanlagen abgesperrt, um Leute fernzuhalten. Menschen, von denen sie hier eigentlich leben. Rüdesheim besuchen pro Jahr 1,4 Millionen Gäste von nah und fern. Als ich das letzte Mal hier war, waren alle Anlegeplätze für Flusskreuzfahrtschiffe belegt. Und zwar nicht nur längs, da hatten auch seitlich jeweils noch welche rangeparkt. So voll war es, bestimmt 10 Schiffe hier. Und heute im Moment nun das.
Mitten in Berlin, zwischen Kreuzberg, Neukölln und Schöneberg, das Tempelhofer Feld. Immer wenn die Sonne scheint, wird es hier voll, auch heute. Die Polizei zählt am Nachmittag rund 4000 Menschen.
Also mein erster Eindruck vom Tempelhofer Feld war gerade, das ist zu voll. Die Leute sitzen rum, sie fahren Rad, sie gehen spazieren. Aber wenn man genau hinguckt, sie verteilen sich auch sehr gut. Denn das Gelände ist 300 Hektar groß, ein ehemaliger Flughafen und damit eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt.
Die früheren Start- und Landebahnen sind gut 2 Kilometer lang und rund 40 Meter breit. Man kann sich also gut aus dem Weg gehen.
Ist schon voll, aber halten sich alle größtenteils wirklich an die Regeln.
Aber beim sich unterhalten und spazieren gehen, ist es natürlich schwierig, diese 2 Meter, 1,5 Meter Regelung.
In ganz Berlin kontrolliert die Polizei das Abstandhalten heute mit 600 Beamten. Vor allem hier am Rand des Tempelhofer Feldes müssen immer wieder Gruppen aufgelöst werden. Insgesamt ist die Polizei aber zufrieden mit dem Tag. Bei bis zu 18 Grad hat sie mehr Menschen in den Parks erwartet. Und die, die da waren, hätten sich meistens gut verhalten, heißt es.
Auch in Brüssel achtet die Polizei darauf, dass die Menschen sich an die dortigen Einschränkungen halten. Und in der belgischen Hauptstadt haben sich die Ordnungshüter für ihre manchmal nicht ganz einfache Aufgabe nun Beistand von oben geholt, wie unser Korrespondent Markus Preis erlebt hat.
Nein, es ist natürlich nicht Gott, der hier vom Himmel spricht. Aber man kann schon einen Schreck bekommen, wenn die Brüsseler Polizei von oben vor der biblischen Plage warnt und den Menschen ganz irdisch droht. Mit Bußgeld oder Anzeige. Man hat schon das Gefühl, man sei in so einem futuristischen Endzeitfilm. Aber irgendwie ist auch klar, dass die Regierung alle Mittel nutzt, damit die Menschen zu Hause bleiben und das Virus bekämpft wird. Die Stimme von oben wird von ihm gesteuert. Christopher Thiessen ist der Mann am Joystick. Ich habe gerade eine Gruppe ein paar hundert Meter von hier gehabt. Ich habe die Audiobotschaft von oben abgespielt und sie haben sich dann verzogen. Das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn's mal nicht klappt, rücken seine Kollegen am Boden aus. Mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Pferd. In Sachen Corona verstehen die Belgier nach 3 Wochen Ausgangsbeschränkung keinen Spaß mehr. Wir nennen das die repressive Phase. Die Zeit der Ermahnung ist vorbei. Bei Verstößen gibt's sofort ein Bußgeld. Das geht bei 250 Euro los und endet im Zweifel vor Gericht. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen. Doch manche sehen die Freiheit in Gefahr. Ich frage mich, ob dieses Corona-Problem nicht benutzt wird, um ein ganz neues Verhalten zu etablieren. Die Gefahr sieht der Mann am Joystick nicht. Er freut sich über seinen Job, gerade bei dem Wetter. Einfach herrlich. Die Frage ist nur, wie das im Oktober aussieht oder im Dezember oder wann auch immer sie vorbei ist. Die Zeit der himmlischen Durchsagen.
Ja, die Durchsagen, die die britische Regierung zur Corona-Pandemie ihren Mitmenschen lange machte, die war eher das Gegenteil. Lange ließ sie den Alltag laufen wie üblich, trotz immer alarmierenderer Anzeichen vom Kontinent. Doch mittlerweile ist auch Großbritannien voll im Krisenmodus. Es gibt einen Lockdown, gespenstische Leere auf den Straßen Londons. Wie ernst die Lage auf der Insel ist, zeigt allein schon, dass die Queen sich am Abend in einer außerplanmäßigen Fernsehansprache an ihr Volk wandte. So etwas hat sie in fast 70 Jahren Regentschaft zuvor erst 3-mal getan. Aber die Zahlen, die sprechen eben auch eine klare Sprache. Laut Johns Hopkins Universität gibt es mittlerweile fast 50.000 bestätigte Infektionen. Fast 5.000 Briten sind bereits an Covid-19 gestorben. Jennifer Lange.
Tausende Menschen genossen heute in London die Frühlingssonne. Doch Sonnenbaden und Zusammensitzen in größeren Gruppen ist auch hier verboten. Doch weil sich viele nicht daran hielten, machten einige Parks dicht. Der Gesundheitsminister findet sehr deutliche Worte. Wenn ihr nicht wollt, dass wir jeglichen Sport draußen verbieten, außerhalb der eigenen Wohnung, dann müsst ihr euch an die Regeln halten. Then you've got to follow the rules. Das Land steht vor einem massiven Wirtschaftseinbruch. Das sowieso marode Gesundheitssystem gerät inzwischen an seine Grenzen. Die Situation in den Krankenhäusern mit den Corona-Patienten extrem angespannt. Ganz anders noch im Februar, als die Queen ein Krankenhaus besuchte. In großer Sorge wendet sie sich heute persönlich an die Briten. Ich richte mich an Sie in einer Zeit, die, wie ich weiß, zunehmend herausfordernd ist. Eine Zeit der Unterbrechung des Lebens in unserem Land. Eine Störung, die manche in Trauer gestürzt hat, für viele finanzielle Schwierigkeiten und für uns alle enorme Veränderungen in unserem täglichen Leben bedeutet. Die Queen beschwört das Durchhaltevermögen der Briten, ruft zu eiserner Disziplin auf. Dabei bezieht sie sich auch auf Entbehrungen ihrer Landsleute während des Zweiten Weltkriegs. Sie hoffe, dass die Eigenschaften der Selbstdisziplin, der stillen, gutmütigen Entschlossenheit und des Mitgefühls dieses Land noch immer auszeichnen. Sie endet mit den Worten: Wir werden uns wiedersehen.
Annette Dittert in London. Wie kam diese Fernsehansprache der Queen bei ihrer Bevölkerung denn an?
Die dürfte insgesamt sehr, sehr gut angekommen sein, denn die Queen lieferte das, was hier von Regierungsseite im Moment doch sehr fehlt. Besonnene Klarheit, gelassene Empathie und ein Ausblick auf ein mögliches Danach. Es war eine sehr persönliche Rede, wir haben das ja eben ein bisschen hören können. Die Queen erinnerte eben auch an den Zweiten Weltkrieg. Das mögen die Briten ja hier immer ganz besonders, wenn sie auf harte Zeiten eingeschworen werden sollen. Das war eine sehr bewegende Rede und eine außergewöhnliche Rede. Wie gesagt, das hat es nicht oft gegeben. Ein deutliches Zeichen aber eben auch für wie dramatisch die britische Regierung die Lage mittlerweile hält, wenn sie denn mit der Königin ihren gewissermaßen stärksten Trumpf bereits jetzt ausspielt und dieser Rede.
Corona-Krise also auch in Großbritannien und der Premierminister Boris Johnson, der ist ja ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert und vor einer guten halben Stunde, da kam die Einmeldung, er sei nun ins Krankenhaus eingeliefert worden. Gibt's dazu schon Näheres?
Ja, Boris Johnson ist offenbar am frühen Abend schon in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert worden. Er soll dort über Nacht bleiben, hieß es gerade eben in der BBC. Das Ganze sei aber nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich kann im Moment nicht einschätzen, wie dramatisch das wirklich ist. Aber wie auch immer, das ist in jedem Fall keine gute Nachricht für das britische Krisenmanagement, dem es ja eh an einer klaren Rolle fehlte in den letzten Wochen. Man hat hier viel zu spät reagiert, das Ganze viel zu spät überhaupt erst ernst genommen. Es ist ja nicht nur Boris Johnson infiziert, sondern mit ihm auch ein großer Teil seines Krisenstabs und mit dem Premier jetzt im Krankenhaus, selbst wenn er von dort noch per Videokonferenz zugeschaltet werden kann, ist diese Regierung natürlich und ist dieser Krisenstab nur noch eingeschränkt handlungsfähig derzeit. Derweil fehlt es weiter massiv an Schutzkleidung, es fehlt an Beatmungsgeräten überall und es fehlt vor allem an ganz grundlegend an Tests, ohne die ja eine Exit-Strategie überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, dieser Lockdown hier, diese begrenzte Ausgangssperre, muss möglicherweise noch viele Wochen oder gar Monate verlängert werden. Und darüber gibt es im Moment im Kabinett offenbar auch offenen Streit, wie man da weiter verfahren will. Das berichtet heute die Sunday Times. Und all das nicht gerade diese Nachrichten für besonderes Vertrauen in das britische Krisenmanagement im Moment. Da war die Queen heute in der Tat ein echter Fels in der Brandung.
Annette, vielen Dank für diese Einschätzungen nach London. Wie rasant Eckpfeiler europäischer Selbstverständlichkeit in dieser Corona-Krise geradezu zerbröseln, das haben allein schon die knallharten Grenzschließungen im Schengen-Raum verdeutlicht. Und so lautet die Gretchenfrage Europas derzeit: Wie hältst du es mit der Solidarität, EU? Denn angesichts nicht nur der gesundheitlichen, sondern auch der wirtschaftlichen Schäden der Pandemie fordern die betroffensten Länder wie Italien oder Spanien eine solidarische Antwort. In Form von gemeinsamen Bonds, also der Vergemeinschaftung von Schulden oder Corona-Bonds, wie viele jetzt sagen, um die Krise wirtschaftlich zu überstehen. Sonst, schrieb Spaniens Premier Sanchez in einem offenen Brief heute, riskiere Europa nichts anderes als den Bruch. Aus Brüssel, Michael Grütz.
Die Espresso-Bar Vergnano im Brüsseler Europaviertel, geschlossen wie praktisch alles gerade. Das italienische Café ist beliebt, jetzt ist es wie ein Trauerspiel und ein Spiegel Europas mit all seinen Verwerfungen. Nebenan im Ratsgebäude bei den Videokonferenzen mussten sich Italiener, Portugiesen und andere Südländer angiften lassen. Deren Bitte um gemeinsame Kredite als Antwort auf die Corona-Krise bügelte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra ab. Warum haben sich die Befürworter von Euroanleihen nicht rechtzeitig einen Finanzpuffer zugelegt, fragte er abfällig. So etwas zu sagen ist widerlich. Ich wiederhole, widerlich. Denn niemand will mehr auf niederländische Finanzminister hören, wie wir sie seit 2008 und den Jahren danach gehört haben. Und darum geht der Streit. Statt dass jeder einzeln Kredite mit unterschiedlichen Zinsen aufnimmt, fordern mittlerweile 13 von 19 Euro-Ländern für eine begrenzte Zeit gemeinsame europäische Anleihen, sogenannte Euro- oder Corona-Bonds. Das wäre eine gemeinsame Kreditaufnahme mit insgesamt niedrigeren Zinsen. Für Italien könnte das überlebenswichtig sein. Die Corona-Krise trifft das Land besonders heftig. Zudem droht eine Verschuldungsspirale, die gefährlich für den ganzen Euroraum werden könnte. Und deshalb will der italienische Ministerpräsident gemeinsame Schuldtitel, auch Corona-Bonds, und wendet sich in der ARD an die Deutschen. Wir müssen eine epochale Anforderung angehen und bestehen. Eine Notlage, die droht, unser Gesundheitssystem, Wirtschaftssystem und Sozialsystem zu zerstören. Europa muss jetzt zeigen, ob es ein gemeinsames Haus für alle europäischen Bürger ist. Die Antwort aus dem Bundeskanzleramt an den italienischen Ministerpräsidenten ist unmissverständlich. Keine gemeinsamen europäischen Schuldtitel. Stattdessen sollen jetzt diese Maßnahmen auf den Tisch. Die EU-Kommission entwickelt aus ihrem Haushalt eine Rückversicherung für die nationalen Arbeitslosenversicherungen, Umfang rund 100 Milliarden Euro. Die Europäische Investitionsbank übernimmt Bürgschaften für Kredite kleiner und mittlerer Unternehmen, Umfang ca. 50 Milliarden. Der Europäische Stabilitätsmechanismus aktiviert Kreditlinien ohne große Bedingungen mit langer Laufzeit, Umfang zurzeit 410 Milliarden. Doch manche Experten fürchten, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Zudem hat sich in Europa bereits ein Riss aufgetan, der vielleicht nur noch schwer zu reparieren ist.
Die Frage nach der Solidarität in Europa, die habe ich am Abend auch diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, der mir aus Wiesbaden zugeschaltet war. Guten Abend, Herr Hüter.
Schönen guten Abend, Herr Zamparoni.
Sie waren vor 10 Jahren in der Finanz- und dann der Euro-Krise ein entschiedener Gegner von sogenannten Euro-Bonds. Jetzt plädieren Sie vehement für gemeinsame Anleihen, also Corona-Bonds. Woher der Sinneswandel?
Wir haben eine völlig andere Situation und auch eine andere Aufgabe. Es geht nicht um eine Neugestaltung der Finanzarchitektur in der Europäischen Währungsunion, dauerhaft solche Gemeinschaftsanleihen einzuführen, sondern es geht um die Frage, wie wir in dieser Krise, die nichts mit den Finanzsystemen, der Finanzpolitik in den Staaten zu tun hat, umgehen und wie wir dabei europäische Solidarität organisieren. Und da scheinen mir Corona-Bonds der wirksamste Weg zu sein.
Warum?
Wir haben hier ein klares Signal. Wir können über eine gemeinschaftliche Haftung dafür sehr niedrige Kosten möglich machen. Wir können ein großes Volumen bewegen. Und wir haben auch Erfahrung damit. Es hat in unterschiedlichen Zeiten der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union solche Anleihen gegeben. Beispielsweise Mitte der 70er Jahre in den Zahlungsbilanzkrisen nach der Ölkrise. Und warum das jetzt nicht einfach auch machen? Für diese Situation, man muss sich einmal darauf einlassen, es ist keine Dauerveranstaltung, aber es wäre ein klares Signal, weil es mehrere Probleme löst. Es macht Mittel verfügbar für die Länder, die besonders betroffen sind. Es zeigt die Solidarität, weil Deutschland seine Haftungsbereitschaft mit hineinbringt. Und am Ende des Tages sind es eigentlich überschaubare Mittel, die wir da von uns aus einsetzen. Aber Europa hat eine andere und eine bessere Zukunft.
Wenn Sie so viele Vorteile sehen, warum sträubt sich denn dann die Bundesregierung so sehr gegen Corona-Bonds?
Ja, es ist offensichtlich schwer auseinanderzuhalten, dass es nicht um eine neue Finanzarchitektur auf Dauer geht, sondern um ein einmaliges Kriseninstrument. Wir haben eine ganz besondere Situation, das wird ja wohl auch von allen akzeptiert. Es ist ein Schock, der alle gleich trifft. Keiner ist für diesen Schock verantwortlich. Wir haben unterschiedliche Betroffenheiten und wir sollten doch in den Ländern, die schwierige Finanzlagen haben, nicht eine Frage entstehen lassen zwischen europäischer Finanzsolidität und dem Leben von Menschen. Und deswegen muss die Stabilität der Gesellschaft, die Stabilität der Wirtschaft doch auch entsprechend beantwortet werden. Das zu vermitteln, ist offensichtlich Politik nicht so einfach. Übrigens auch in den Medien, wo man immer wieder gleich sagt, das sind dann die Euro-Bonds. Nein, sie sind es nicht. Und wir haben ja auch die Geschichte auf unserer Seite. Es hat ja schon mehrfach die Nutzung einer Gemeinschaftsanleihe auch gegeben. Wo also ist das Problem? Ich glaube, man hat Angst vor einer politischen Debatte, die natürlich nach rechts ausgreift und dort mobilisiert. Deswegen muss man es auch klug argumentieren. Und man kann das, glaube ich, machen. Die Menschen sehen ja, was in Italien und was in Spanien los ist.
Stattdessen setzt die Bundesregierung aber eher auf den europäischen Rettungsschirm ESM, der ja nach der Finanzkrise geschaffen wurde. Warum wäre denn das nicht das richtige Instrument, um den notleidenden Staaten zu helfen?
Der europäische Stabilisierungsmechanismus hat ja eine andere Funktion. Er ist, wie Sie erwähnt haben, aus der Finanzkrise vor 10 Jahren entstanden. Er soll die Banken stabilisieren möglicherweise und bestimmte Bedingungen bei einer neuen Staatsschuldenverwerfung aufrufen. Aber wir haben doch jetzt Italien nicht gleichzusetzen mit Griechenland von vor 5 Jahren, wo es um solche Pakete ging. Und deswegen sind die Signalwirkungen des ESM falsch. Sie sind auch von der Laufzeit der dahinter nutzbaren Anleihen viel zu kurz. All das müsste man auch ändern. Also insofern, der ESM ist eine Denkmöglichkeit, aber er ist stigmatisierend für die Länder, die dann Gelder bekommen. Und er ist dafür nicht gedacht. Wir werden doch darüber nachzudenken haben, wie wir Banken stabilisieren in dieser Krise. Und auch das werden wir nicht alleine der Europäischen Zentralbank überlassen können.
Bleiben wir also bei den Bonds dann nochmal. Dass eine solche gemeinsame Verschuldung und so eine Haftung dann gemeinsame dann zum Dauerinstrument werden könnte, das ist die Angst der Kritiker. Und es sei blauäugig zu meinen, das könne man jetzt nur vorübergehend einführen.
Also wenn die Kritiker recht hätten, dann hätte ja schon seit 1975 die Gemeinschaftsanleihe ein dauerhaftes Instrument der europäischen Finanzierung sein müssen. Das ist sie aber nicht geworden, weil man immer recht klug gesehen hat, was in einer bestimmten Situation notwendig ist. Und wir haben doch jetzt eine Situation, die nach Bewertung aller eine Ausnahmesituation ist, die wir in dieser Schärfe, in dieser Tiefe und in ihrer auch weiteren Bedrohlichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg nicht hatten. Wir wissen nicht, wie lange der wirtschaftliche Stillstand dauert. Wir wissen nicht, wie schwierig danach der Anlauf wird. Wir wissen aber doch eins, wir wollen Unternehmen und Privathaushalte nicht permanent in eine Angst bringen, dass sie nicht mehr existenzsicher sind in der Zukunft. Das gilt nicht nur für Deutschland und das gilt auch für Italien. Und welches Bild geben wir ab, wenn am Ende des Tages die Italiener sagen, na, wir haben von China und von Russland Hilfe bekommen, aber von unseren Partnern in der Europäischen Union nicht. Das gehört doch zusammen und deswegen habe ich eigentlich gar keine Angst, dass das zu einem Dauerinstrument wird, weil man es ja auch genau bedingen kann. Es ist nur einsetzbar, einmalig verfügbar für diese Aufgabe und das Volumen wird auch nicht verändert.
Sehen Sie darin jetzt vermutlich den größten Lackmustest in dieser Krise, den die EU je erlebt hat?
Ja, denn wir haben ja schon gesehen, dass die EU in einer schwierigen Situation ist. Sie hat das Problem, dass sie ja eigentlich nicht zuständig ist, wenn nationaler Notstand ausgerufen wird. Das wirkt sich dann aber aus bei europäisch relevanten Fragen, nämlich des Grenzregimes. Das haben wir gesehen. Und wenn wir jetzt noch erkennen lassen, dass Solidarität nur in Einzelfällen funktioniert, nicht aber in der Eurozone insgesamt, dann haben wir, glaube ich, eine Frage an die Zukunftsfähigkeit dieser Europäischen Union zu stellen. Und die Zweifel sind groß. Und das ist ja eine berechtigte Sorge, die nicht nur bei uns vorgetragen wird. Und auch wenn ich mit italienischen Kollegen rede, ganz klar bewusst ist dort, dass es nicht um ein Dauerinstrument geht, sondern dass es darum geht, jetzt in dieser Krise gemeinsame Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Und ich glaube, wir würden am Ende einen viel höheren Preis zahlen, wenn Europa zerfiele oder wenn wir keine Bereitschaft mehr zu einem Miteinander hätten. Unsere Märkte und unsere Produktion hängt beispielsweise sehr stark davon ab, dass wir aus Italien Vorleistungen bekommen, dass dort die Dinge wieder gerichtet werden können. Also es ist in unserem ureigenen Interesse, diese Solidarität auch zu geben.
Herr Hüther, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, bleiben wir mal bei europäischer Solidarität. Die Zusagen lagen schon vor, doch dann überrollte Corona wie so vieles auch diese Vereinbarung. Heute, vor gerade mal 4 Wochen, hatte die Bundesregierung eingewilligt, gemeinsam mit 7 anderen EU-Staaten bis zu 1600 unbegleitete oder kranke Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Aus humanitären Gründen, aber auch um Griechenland und die völlig überfüllten Lager dort zu entlasten. Doch bislang ist kein einziges Kind abgeholt worden. Und nun bedroht zusätzlich noch das Coronavirus die Menschen dort. Michael Stempfle.
Schuhe auf dem Boden. Ein Symbol für Menschen auf der Flucht. Die Forderung der Demonstranten vor dem Brandenburger Tor, das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos müsse evakuiert werden.
Die Kinder dort bekommen seit 10 Tagen, glaube ich, nur noch 1000 Kalorien am Tag. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was die brauchen zum gesund sich zu entwickeln. Deswegen sollte das heute hier stattfinden. Und es ist verboten worden, obwohl die Veranstalter gesagt haben, sie halten sich an die Abstandsregeln.
In Deutschland achtet die Polizei peinlich genau darauf, dass der Abstand unter den Demonstranten eingehalten wird und löst die Demo auf. Die EU-Außengrenze scheint weit weg. Tausende Schutzsuchende auf Lesbos auf engstem Raum. Abstand halten kaum möglich. Noch hat sich das Coronavirus hier nicht ausgebreitet. Die Sorge ist groß, denn Lesbos ist nicht vorbereitet.
Es geht hier um eine historische Herausforderung. Wenn wir eine humanitäre Katastrophe auf den Inseln haben, wo 6 Intensivbetten auf Lesbos für eine Bevölkerung von mehr als 20.000 Migranten und dann noch einmal einige tausend Menschen in der Stadt Mytilini. Wenn wir nur das haben, dann stehen wir einem Ausbruch der Krankheit vollkommen hilflos gegenüber.
14.000 minderjährige Schutzsuchende sind auf den griechischen Inseln. Einem kleinen Teil davon, nämlich 1.600, wollte die EU noch vor einem Monat helfen. Kranke und unbegleitete Minderjährige sollten auf 8 EU-Staaten verteilt werden. Auf Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland, Litauen, Finnland und Luxemburg. Von den 8 Ländern hat sich nur das kleine Luxemburg darum gekümmert, dass ein Dutzend Kinder von griechischen Behörden ausgewählt wurden. Die Hoffnung des luxemburgischen Außenministers, in den kommenden Tagen sollen sie kommen dürfen.
Ich kann nur noch wiederholen, dass wir alles tun, dass das nächste Woche klappt. Und dass wir dadurch auch die Deutschen anspornen, dieses große Land, wichtige Land in der Europäischen Union und Frankreich, dasselbe zu tun.
Zwar hat sich auch Deutschland beim Koalitionsausschuss vor einem Monat für die Aufnahme von schutzbedürftigen Kindern ausgesprochen. Wie viele? Unklar. Und nur im Europäischen Verbund.
Dafür braucht es wenigstens eine Handvoll europäischer Staaten, die dort vorangehen. Mit Verlaub, Luxemburg alleine ist es nicht.
Statt der zugesagten Aufnahme von Flüchtlingskindern wartet Deutschland also auf europäische Länder. Solidarität ist hier nicht zu spüren.
Die Frage, wann all die Kontaktsperren, Schließungen und Einschränkungen wieder aufgehoben werden können, die treibt im Moment ja viele um. Die Bundesregierung, die machte heute wenig Hoffnung, dass es da bald Lockerung geben könnte. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Deutschland hat nach Einschätzung von Kanzleramtsminister Braun den Höhepunkt der Corona-Pandemie noch nicht erreicht. Braun sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Phase mit den höchsten Infektionszahlen stehe noch bevor. Um schrittweise Lockerungen zu gegebener Zeit überhaupt umsetzen zu können, sei eine ausreichende Zahl von Schutzmasken nötig, so die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig. Man werde in Zukunft auch im Alltag mehr mit Masken arbeiten müssen. Im Bericht aus Berlin forderte die SPD-Politikerin, mehr Schutzkleidung in Deutschland zu produzieren. In Münster dürfen trotz der Kontaktsperren während der Corona-Pandemie Proteste von Atomkraftgegnern stattfinden, allerdings unter strengen Auflagen. Organisatoren und Kommunen hatten sich auf einen Kompromiss geeinigt, nachdem die Veranstaltung zunächst verboten worden war. Erlaubt wurde eine Mahnwache mit 15 Teilnehmern. Sie müssen einen Mundschutz tragen und 1,50 Meter Abstand voneinander halten. Die Staatsanwaltschaft in München geht einem möglichen neuen Missbrauchsskandal in einem ehemaligen katholischen Kinder- und Jugendheim nach. Auslöser der Vorermittlungen war die Aussage eines ehemaligen Heimbewohners, der selbst wegen schweren Missbrauchs vor Gericht steht. Der 56-Jährige hatte angegeben, er sei im Piusheim der Gemeinde Bayern von mehreren Männern missbraucht worden. Dort seien auch Jungen zur Prostitution gezwungen worden. Mit einer Messe zum Palmsonntag hat Papst Franziskus im fast menschenleeren Petersdom die Karwoche eröffnet. Auf die normalerweise übliche Prozession über den Petersplatz vor dem Gottesdienst war wegen der Ausgangsbeschränkungen verzichtet worden. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem wenige Tage vor seiner Kreuzigung. Der Bibel zufolge soll ihn die Menge gefeiert und mit Palmwedeln begrüßt haben.
Der Job eines Rettungssanitäters ist einer, der schon in normalen Zeiten unseren tiefen Dank verdient. Bei Not sind sie schnell da, retten Leben und Gesundheit und werden doch bei ihren Einsätzen immer wieder auch behindert oder beschimpft. Ganz klar, Helden des Alltags und jetzt erst recht. So wie die beiden, die Peter Jagler vorstellt.
Mein Name ist Matthäus Pichota. Ich bin 30 Jahre alt, Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr in Braunschweig. Wir bei der Feuerwehr arbeiten immer im Team.
Mein Name ist Jens-Michael Staats. Ich bin 38 Jahre alt und auch Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr.
Wir haben einen Sonderrettungswagen, der ist vor allem für Intensivtransporte, sodass wir auch den Intensivpatienten hier bei dem Corona-Fall medizinisch versorgen können.
Die Herausforderung ist halt die, dass der Infektionsschutz mehr als sonst auch noch eingehalten werden muss und wir natürlich auch auf uns aufpassen müssen und auf die anderen.
Wenn ich nach Hause komme, wartet meine Frau und mein 2-jähriger Sohn auf mich. Das ist für mich der Ansporn, auch diese Hygienemaßnahmen vernünftig einzuhalten, um meine Familie zu Hause zu schützen.
Grundsätzlich ist es so, dass wir vorher meistens nicht wissen, ob der Patient mit Corona infiziert ist. Es ist einfach nur ein bisschen Umdenken, dass man den Leuten vielleicht auch mal erklärt, warum man so aussieht. Weil im Regelfall treten wir auf wie normale Leute eben auch und haben keine Verkleidung und keinen Mundschutz und keine Kittel.
Ganz wichtig ist aber zu erwähnen, dass die medizinische Versorgung unter dieser Vorsichtsmaßnahmen natürlich nicht leiden darf. Der Patient wird weiterhin maximal betreut von uns unter Einhaltung der Hygienevorschriften, die jetzt vor allem im Fokus stehen. Ein Held ist für mich kein Berufsbild. Wir sind nur 2 von vielen Kollegen, die täglich die Arbeit machen. Und da würden wir uns, glaube ich, nicht als Helden bezeichnen.
Also hervorheben möchte ich mich da auch nicht, wollen wir uns auch nicht. Wir machen einfach nur jetzt unseren Job, vielleicht ein bisschen mehr im Fokus, als es die anderen machen. Aber das ist auch einfach unsere Berufung.
Ein herrlicher Sonnenpalmsonntag war das heute. Donald, geht es denn jetzt wettermäßig so traumhaft in die neue Woche weiter?
Ja, morgen wird sich so gut wie nichts ändern. Wir können gleich mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Ingo, mit Hilfe des 15-Tage-Trends. Und da sehen wir, für Köln ist es so eine leichte Zackenlinie, aber wirklich auf sehr hohem Niveau. Also alles über 20 Grad bis zum Karfreitag, wahrscheinlich auch noch Samstag. Dann geht's Ostersonntag ein bisschen abwärts, aber auch nicht so tief, dass man wirklich extrem frieren muss. Das muss man aber eventuell heute Nacht nochmal, denn es wird erst einmal sternenklar bleiben und auch schwach windig. Wir können uns mal konzentrieren hier auf den Schwarzwald. Da kommen dann so die ersten kleinen Quellwölkchen zum Nachmittag auf. Sie dienen aber nur der Dekoration und verschwinden auch ganz schnell wieder. Aber hier hinter mir, das ist dann doch schon mal eine Kaltfront. Aber die ist wirklich sehr schwach und wird in der Nacht zum Dienstag vielleicht ein paar Tröpfchen verursachen können. Aber schlimm wird es nicht. Die Tiefstwerte morgen früh zum Teil im Osten und in der Mitte sowie im Süden, in den Hochtälern vor allem noch mal im frostigen Bereich, im Westen schon deutlich wärmer. Dort morgen bis zu 24 Grad, mehr als 20 Grad kriegen fast alle. Und auch der Trend ist erfreulich. Dienstag ein paar dickere Wolken. Wolkenfelder, die sich bald auflösen. Der Mittwoch nochmals sehr sonnig und man muss schon sagen, fast sommerlich warm.
Das sind doch schöne Aussichten. Vielen Dank, Donald, dafür. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin, Titel, Thesen, Temperamente. Die nächste Tagesschau, die informiert Sie dann um 1.30 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.